Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur 4. Folge unseres Schulsozialarbeit-Podcasts. Und diese Folge wird eine ganz besondere Folge, denn heute sind nicht nur Tobias und ich dabei, sondern wir haben auch zwei Gäste eingeladen. Und zwar einmal die Frau Ergott vom Goethe-Gymnasium in Germersheim und einmal die Frau Auf der Mauer vom Europagymnasium in Wörth. Und die heutige Folge ist entsprechend als Interview konzipiert mit unseren beiden Gästen. Und die sollen jetzt am Anfang natürlich auch nochmal die Gelegenheit bekommen, sich kurz persönlich vorzustellen.
Ich bedanke mich zunächst mal ganz herzlich für die Einladung. Ich stelle mich nochmal kurz vor. Mein Name ist Eva Ergott. Ich bin die Orientierungsstufenleiterin am Goethe-Gymnasium in Germersheim und betreue die Klassen 5, 6 und 7.
Und auch ich sage ganz herzlich vielen Dank an Herrn Kugelmann und Herr Frankenfeld für die Einladung zu diesem Interview. Mein Name ist Sabine Aufdermauer und ich bin in diesem Schuljahr zuständig für die Stufen 5, 6 und 10 und stellvertretende Schulleiterin am Europagymnasium in Wörth.
Nachdem es die letzte Folge eher so um den Wiedereinstieg ging, wieder in die Schule zu gehen und wieder die Freunde zu sehen und was damit verbunden ist, wollen wir heute thematisch so ein bisschen um den Thema Inhalt gehen. Das heißt, wie ist es wieder im Unterricht, wie wird damit umgegangen, was sind die Ideen von der Schule? Und da war ja die letzten Monate immer ein Themenfeld beherrschend in der Diskussion um das Schulleben, nämlich das Thema Fernunterricht. Und meine erste Frage wäre so, was hat Sie dahingehend die letzten Monate vielleicht positiv überrascht? Was lief vielleicht besser als erwartet?
Ja, dazu kann ich sagen, dass gerade im Vergleich zum ersten Lockdown im vergangenen Schuljahr wir durchaus auf einige positive Entwicklungen zurückblicken können. Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schulgemeinschaft konnten digital am Fernunterricht über MS Teams teilnehmen und im Allgemeinen hielten sich technische Probleme in Grenzen. Wir konnten bereits vor Beginn des Lockdowns organisieren, dass alle Schülerinnen und Schüler über ein Endgerät verfügen und ein schuleigenes iPad nutzen konnten. Und so waren in der Regel gerade auch in der Orientierungsstufe eigentlich alle Schüler in den Videokonferenzen auch anwesend. Wenn wir Probleme feststellten bei Kindern in der Orientierungsstufe, konnten wir reagieren. Wir konnten eine recht reibungsfreie Notbetreuung anbieten. Dort haben wir bis zu 15 Schüler auch betreut vor Ort und konnten die Schüler dann im Rahmen des Möglichen eben bei den Aufgaben auch unterstützen.
Bei uns hat die Situation ähnlich dargestellt. Von allen Dingen die Grundversorgung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten war natürlich viel besser als im letzten Schuljahr. Besonders beeindruckend fanden wir den eigentlich reibungslosen Umstieg heute noch vor Ort in der Schule und am nächsten Tag schon alleine zu Hause. Die Videokonferenzen allein vom quantitativen Angebot waren viel, viel besser und mit zunehmendem Angebot auch deutlich besser besucht von Seiten unserer Schülerinnen und Schüler. Als herausragendes Merkmal für diese Zeit lässt sich bestimmt festhalten, dass alle Schülerinnen und Schüler enorm an Selbstständigkeit dazugewonnen haben.
Ja, vielleicht an das Thema anschließend, also nochmal beim Fernunterricht bleibend. Es wurde ja in letzter Zeit sehr, sehr viel von Bildungs- und Wissensnachteilen und so weiter gesprochen. Aber was würden Sie denn sagen, wo vielleicht auch gerade Vorteile des Fernunterrichts liegen? Und welche Punkte würden Ihnen denn einfallen, von denen Schüler vielleicht auch ja langfristig noch profitieren könnten mit Blick auf den Fernunterricht?
Als großes Stichwort natürlich Eigenverantwortung, die Selbstdisziplin an den Tag zu legen, sich auch selbstständig über weite Strecken organisieren zu können oder auch zu müssen. Dann natürlich der große Punkt, Stichwort Digitalisierung der Schule. Ich glaube, auch unter den Kollegen hätte keiner geglaubt, dass wir auch seitens der Lehrkräfte so einen Riesenschub machen in diesem Bereich. Also generell würde ich als Fazit ziehen, dieser jetzt fast 14 Wochen, der Umgang mit digitalen Medien war auf alle Fälle für Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte ein enormer Gewinn und ein Wissenszuwachs auf allen Seiten.
Ja, ich stimme in dem Punkt meiner Kollegin natürlich vollends zu. Der Umgang mit einer digitalen Lernplattform ist für alle unsere Schüler eine Selbstverständlichkeit geworden. Und das ist etwas, was wir uns vor über einem Jahr hätten nicht vorstellen können. Und das ist eine Kompetenz, die Schüler sicherlich weit über den Schulkontext hinaus nutzen werden. Sei es ja nach dem Abitur, wenn sie mal im universitären Umfeld sind. In jedem Ausbildungskontext werden digitale Lernplattformen eine Rolle spielen. Und auch eben diese Teilnahme an Videokonferenzen ist etwas, was unsere Schüler außerhalb des Schulkontextes, denke ich, in ihrer Zukunft immer begleiten wird. Von daher ist es, denke ich, ein durchaus wertvoller Ertrag dieser Homeschooling-Zeit, wenngleich sie natürlich die Erfahrung des gemeinsamen Lernens im Unterricht niemals ersetzen kann.
Ja, das ist ein durchaus positives Fazit, so was den technischen Aspekt umgeht, die Umsetzung, die Versorgung der Kinder und auch den Zuwachs an Medienkompetenz und Selbstständigkeit. Gibt es vielleicht auch positive Erfahrungen oder positivere als gedachte Erfahrungen, was inhaltlich angeht? Das heißt, wie die Inhalte oder die Produkte der Schüler waren?
Tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass einige stillere Schüler, also Schüler, die im Klassenverband vielleicht auch mal untergehen, besser funktionierten beim selbstständigen Arbeiten zu Hause. Und wir haben im Unterricht festgestellt, dass sehr überzeugende Lernprodukte von stilleren Schülerinnen und Schülern auch eingereicht wurden. Das ist etwas, was wir definitiv als positiv mitnehmen konnten. Aber grundsätzlich haben natürlich auch Schüler, die bereits sehr gute Fähigkeiten hatten, sich zu organisieren und zu strukturieren, diese Zeit nutzen können und diese Stärken weiterzuentwickeln. Aber auch trotzdem nochmal an dieser Stelle möchte ich betonen, dass es eben nicht darüber hinwegtäuschen kann, wie wichtig diese Rückkehr zum normalen Unterricht vor Ort doch für eine Vielzahl von unseren Schülerinnen und Schülern einfach ist. Es ist der direkte soziale Kontakt mit Lehrern und Mitschülern, der fehlt. Es sind die unmittelbaren Rückmeldungen, die im digitalen Unterricht doch nicht so durchzuführen sind wie im Präsenzunterricht. Es ist die Zwischenmenschlichkeit, die einfach doch etwas hinten runterfällt im digitalen Unterricht. Von daher finde ich es gerade im Moment sehr spannend und schön zu sehen, wie viele Schüler auch einfach mit einem Strahlen zurück in den Klassensaal kehren.
Gerade letzterer Punkt hat mich in einem Gespräch mit einem Schüler letzte Woche dazu bewogen zu sagen, wenn Corona für irgendwas gut ist, dann für folgenden Satz, den ich von dem jungen Mann nie gehört hätte vorher, bin ich froh, wenn ich wieder in die Schule kommen darf. Das Zeitmanagement ist noch so ein Punkt, der uns aufgefallen ist. Die Schülerinnen und Schüler, die normalerweise mit dieser strikten 45, vielleicht maximal 90 Minuten Taktung ein Problem haben, wie Frau Ergott gerade ausgeführt hat, die kamen natürlich zu Hause deutlich besser zurecht. Vielleicht auch ihrem Biorhythmus eher gerecht, als dass die Schule zu leisten in der Lage ist. Die Schülerinnen und Schüler, die eigenständig sind, die flott arbeiten können, wurden auch weniger in Anführungszeichen ausgebremst, dadurch, dass wir als Lehrkräfte doch eher einen Blick auf die haben, die nochmal eine Wiederholung brauchen, als uns zu fokussieren auf die, die eine Förderung brauchen im positiven Sinne.
Ja, vielleicht noch eine Frage dazu, auch wenn man sich die momentan vielleicht gar nicht unbedingt stellen will, weil die meisten, das haben Sie ja auch beide schon angesprochen, doch sehr froh sind, dass sie wieder vor Ort in die Schule gehen können. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass es nochmal zu Fernunterricht kommt, was müsste sich da vielleicht noch weiterhin verbessern oder was könnte man noch verbessern, damit der Fernunterricht noch ein bisschen läuft? Also unabhängig mal von solchen Sachen wie, ja, dass eben die Internetverbindung vielleicht in vielen Orten ein bisschen besser werden könnte und dass da einfach ja bessere Netzanbindung sein müsste, bessere Strukturen, damit auch wirklich dann eine ganze Familie auch zeitgleich an Konferenzen teilnehmen kann. Was gibt es denn darüber hinaus irgendwie noch für Möglichkeiten, das noch ein bisschen zu stärken?
Ich würde bei dieser Frage ganz gerne mal die Perspektive auf unsere Lehrkräfte lenken. Ich denke, ein Entwicklungsfeld ist noch das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte, einfach um eben in den Austausch treten zu können, wie digitaler Unterricht methodisch und didaktisch vielfältiger gestaltet werden kann. Das lief jetzt bei uns an. Also wir haben am GGG ein internes Fortbildungsangebot entwickelt, wo wir uns mit Fachkollegen zusammengesetzt haben und uns sehr gegenseitig fortgebildet haben. Aber ich denke, da ist noch, denke ich, ein Entwicklungsspielraum da, den man sich wünschen würde für einen hoffentlich nicht stattfindenden weiteren Lockdown.
Nachdem jetzt relativ viel um Rahmenbedingungen gesprochen wurde, würde ich gerne mal einen anderen Aspekt noch mit reinbringen. Und zwar die Frage, die in letzter Zeit auch oft diskutiert wurde, sei es von Lehrerverbänden, von Schülerverbänden, von Elternvertretern, von der Politik auch immer wieder. Und zwar die Frage, ob durch den Fernunterricht große Wissenslücken entstanden sind, so wie es immer genannt wurde und genannt wird, und ob das aus Ihrer Sicht die Wirklichkeit widerspiegelt, oder ob Sie dem zustimmen, dass es große Lücken und Probleme da für Schüler gibt.
Ja, es ist schwierig, jetzt schon eine Aussage zu diesen Wissenslücken zu treffen an dieser Stelle. Wir sind jetzt gerade mal eine Woche zurück im Präsenzunterricht. Und ich finde auch den Ansatz falsch, zu fragen, was können die Schüler nicht, was haben sie nicht gelernt, sondern uns zu fragen, was können sie denn nach dieser Zeit des Homeschooling? Wo stehen die Schüler? Das gilt für den konkreten Unterricht jetzt eben gemeinsam mit den Schülern zu eruieren. Was haben sie mitgenommen aus der Zeit und wo muss denn nochmal was wiederholt werden? Wo muss was gefestigt werden oder wo muss einfach nochmal neu angesetzt werden? Wir versuchen das am GGG bestmöglich zu unterstützen. Wir werden Übernahmeprotokolle für die Klassen am Ende des Schuljahres erstellen, sodass jeder neue Kollege in einer neuen Klasse eben auch eine individuelle Rückmeldung zu seinen Schülern hat, wenn das neue Schuljahr beginnt. Und für das jetzige Schuljahr haben wir uns so organisiert, dass die Fachschaften bereits an internen Lehrplänen gearbeitet haben, die wir auch gekürzt haben, die wir gestrichen haben, um uns einfach dieser besonderen Corona-Situation anzupassen.
Letzteres fand auch am EGW statt innerhalb der verschiedenen Fachschaften. Auch ich bin der Meinung, nach 5 Tagen und davon maximal 3 mit einer Lerngruppe verbracht zu haben, ist es schwierig, eine Einschätzung zu geben, was aber auf alle Fälle, glaube ich, festhaltbar ist, dass im Bereich der Fremdsprachen natürlich das Stichwort Kommunikationsfertig und Fähigkeit eine Rolle spielt. Die Videokonferenzen haben zwar die Möglichkeit gegeben, auch in geteilten Gruppen den Schülern mehr Raum zu geben für ihre Äußerungen. Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass bei vielen das Sprechen über eine Videoplattform eher eine Hürde als eine Erleichterung ist. Und mit dem Blick auf die Naturwissenschaften würde ich sagen, dass Experimente, die vielleicht auch von Schülerinnen und Schülern durchgeführt werden können und die damit das Verstehen und das Erkennen fördern, natürlich auch fehlen. Selbst wenn wir viele engagierte Kollegen in diesem Bereich haben und hatten, die sich die Mühe gemacht haben, eigene Lernvideos beispielsweise zu erstellen.
Ja, in diesem Kontext hat man ja auch in den letzten Wochen, eigentlich bis heute, ja immer wieder auch die Frage gehört, wo denn da eigentlich so die Verantwortung zu suchen ist oder bei wem die Verantwortung zu suchen ist dafür. Und eigentlich muss man es ja so ganz nüchtern formulieren, verantwortlich für das Ganze ist ja eigentlich nur Corona. Weil man kann es vielleicht nicht unbedingt an bestimmten Personen festmachen. Und da würde mich interessieren, so gerade jetzt so auch aus dem vom Blick her aus der Schulpraxis heraus, wie könnte man denn diese Frage nach der Verantwortung vielleicht ein bisschen differenzierter angehen oder sie vielleicht sogar ganz auflösen oder relativieren?
Keiner von am Schulleben Beteiligten hat sich die Situation ja freiwillig rausgesucht und jedem wäre es natürlich lieber und gerechter gewesen, wir hätten unseren Anführungszeichen normalen Alltag weitergehabt. Von daher, wie Sie richtig sagen, Herr Frankenfeld, Corona ist schuld und niemand anders als Corona. Und ich glaube, jeder, der in dieser Zeit ruhigen Gewissens sagen kann, ja, ich habe meine Aufgaben regelmäßig gemacht, ich habe versucht, mein Bestes zu geben und das ist jetzt dabei rausgekommen, ganz individuell betrachtet, darf zufrieden sein mit dem, was er geleistet hat. Frau Ehrgott hat vorhin angesprochen, es gilt darauf zu gucken, was kann der Schüler, die Schülerin und nicht, was fehlt uns denn alles. Und ich glaube, das ist ein generelles Problem, dass man immer auf Defizite guckt. Gerade auch Lehrer, wir sind getrillt darauf, Fehler zu finden, Sachen anzustreichen, die fehlen. Und im Moment, und das haben wir im Kollegium bei uns auch weitergegeben, stopp damit und gucken, was kann er, was kann sie, wo braucht er oder sie noch Hilfe, sodass wir zum Schluss wieder alle gemeinsam irgendwie gut auch ins kommende Schuljahr starten können.
Ja, ich kann mich dieser Einschätzung nur anschließen. Es ist falsch, den einen Verantwortlichen hier zu suchen. Die Gründe, warum Homeschooling bei einem Schüler erfolgreicher verläuft als bei dem anderen, sind komplex und sie entstehen in einem Zusammenspiel vielfältiger Faktoren. Die Pandemiesituation, das müssen wir uns bewusst machen, ist eine allgemein schwierige Situation mit ganz individuellen Umständen. Und wir haben Kinder, die haben ein Homeschooling durchlebt, in dem sie keinen eigenen Arbeitsplatz hatten. Wir haben andere Kinder, die unter der sozialen Isolation stärker leiden als andere. Wir haben Eltern, die aus den unterschiedlichsten Gründen unterschiedlich viel Unterstützung leisten können. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein, wenn wir jetzt wieder zurück in den Präsenzunterricht treten. und eben die Sensibilität mitbringen, zu sehen, dass eben eine Situation, wie wir sie haben, unterschiedlich schwer lastet auf unseren Schülerinnen und Schülern. Und jetzt gilt es eben, den Blick nach vorne zu wenden und zu schauen, wie geht's weiter? Wie unterstützen wir, wie fördern wir, wie stärken wir unsere Schüler?
Ja, das klingt sehr, sehr wertschätzend gegenüber allen Beteiligten. Ja, also Corona hat quasi zum Handeln gezwungen, so wie es dann sein muss. Und es hat sich keiner wirklich ausgesucht, wie es ja gesagt wurde. Und der Blick darauf, wenn man es dann differenziert tut, hat was Entlastendes. Also ich finde, es wird deutlich, dass jeder immer alles versucht hat zu geben und gegeben hat. Und manches halt eben dann für manche nicht genug war, für manche aber zu wenig. Aber jeder eben immer am Maximum war. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mit Blick auf die verschiedenen Stufen in der Schule, gibt es da Unterschiede, die festgestellt wurden oder die zu beobachten sind, wie vielleicht manche Stufen besser oder anders damit zurechtkamen?
Unterschiede haben wir schon festgestellt innerhalb der Stufen, aber ich möchte vielleicht mal mit einer Gemeinsamkeit starten. Ich habe jetzt während der letzten Woche mit Schülern aus allen Stufen gesprochen und alle haben die Rückmeldung gegeben, ja, es ist gut, dass es wieder losgeht, es ist gut, dass ich wieder Struktur habe, es ist gut, dass ich wieder die Lehrer vor Ort sehe und auch auf meine Klassenkameraden stoßen. Das vielleicht mal vorab. Jetzt mal rückblickend haben wir Unterschiede durchaus festgestellt. Grundsätzlich war schon bemerkt, dass in der Oberstufe die Schüler ihren Lernprozess schon sehr selbstständig bereits steuern können und auch bereits eine Mündigkeit entwickelt haben, auch Probleme zu artikulieren, wenn diese entstanden und Rückmeldungen an die Lehrkraft zu geben. Unsere Einschätzung war in der Mittelstufe, dass die Mittelstufe doch am meisten mit Motivationsproblemen gekämpft haben. Ich denke, das ist auch nicht weiter verwunderlich. Da kommen die Pubertät als großer Faktor hinzu und dieser Motivationsschub, der fehlt ja auch schon einigen Schülerinnen und Schülern in der Mittelstufe im Präsenzunterricht. Und das war, denke ich, im Online-Unterricht für viele Mittelstufenschüler sehr schwer hochzuhalten und mit Motivation eben am Ball zu bleiben. Mein eigener Eindruck der Orientierungsstufe war, dass die Schülerinnen und Schüler im Allgemeinen den Online-Unterricht sehr ernst genommen haben, sehr darauf bedacht waren, auch pünktlich da zu sein, wenn es denn digital losging. Aber natürlich musste sich das auch erstmal einspielen, so wie am Anfang eines Schuljahres Klassenregeln erarbeitet werden mussten, musste man mit den Orientierungsstufenschülern eben an Regeln arbeiten, wie verhalte ich mich jetzt in einer Online-Stunde. Und die Konzentration im Unterricht hochzuhalten, war auch für die Orientierungsstufenschüler für so einen 45-Minuten-Zeitraum nicht immer einfach. Es musste auch realisiert werden, dass während des Unterrichts nicht parallel Chatfunktionen ausgetestet werden. Und ja, das waren so Schwierigkeiten, die, denke ich, in der Orientierungsstufe da waren, weil eben für die auch dieser ganze digitale Raum doch noch etwas fremder war als eben für Schüler, die sich ja auf sozialen Netzwerken bereits zu Hause fühlen.
Oberstufenschüler haben meiner Einschätzung nach auch eher schon geeignete Strategien, um sich eben auch ohne direkte Unterstützung durch die Lehrkräfte Dinge anzueignen, Strategien auch zu entwickeln, um sich zu motivieren. Während die Kleinen, also da denke ich auch gerade besonders an unsere Fünftklässler, die ja jetzt ganz frisch neu an unserer Schule aufgeschlagen sind, eher die direkte Ansprache, den individuellen Kontakt und die individuelle Unterstützung eines Lehrers oder einer Lehrerin brauchen. Und auch das Erkennen, oh, mein Banknachbar fragt die gleiche Frage, die mir auf der Zunge liegt. Ich bin nicht alleine mit dem, was ich da gerne wissen wollen würde. Insgesamt wäre hier mein Fazit, dass diese neuen eingeschlagenen Wege auf allen Seiten mit viel mehr Mühe und Aufwand als der normale Unterricht verbunden waren und es sich wieder gezeigt hat, dass wir am Europagymnasium in Wörth wirklich eine Schulgemeinschaft, eine Schulfamilie sind, weil Schüler und Lehrer gemeinsam diese neuen Wege beschritten haben, sich unterstützt haben und da konnten wir teilweise auch vom digitalen Wissen unserer Schüler definitiv profitieren, um da gut gemeinsam arbeiten zu können.
Ja, ein ganz konkretes Unterstützungsangebot, was in den letzten Wochen ja relativ häufig auch ins Gespräch gebracht wurde, waren unterschiedliche Nachhilfe- und Förderangebote, die sich dann beispielsweise eben auch auf die Ferien erstrecken, wo dann eben durch entsprechendes Personal ja, den Schülerinnen und Schülern dabei geholfen werden sollte, ja, bestimmte Punkte nochmal aufzuarbeiten oder Ähnliches. Und da würde uns so ein bisschen interessieren, wie ist da Ihre Einschätzung zu? Also wie schätzen Sie solche Angebote ein mit Blick darauf, was Sie erreichen sollen?
Generell finde ich es sehr generös, dass das Land sich die Gedanken und die finanziellen Ressourcen macht, um zu überlegen, wie kann man den Schülerinnen und Schülern weiterhelfen. Aber natürlich hängt es in allererster Linie von den eingesetzten Kräften ab, die, Stichwort Sommer- oder Herbstschule beispielsweise, dafür Sorge tragen sollen, dass die Kinder eine Chance haben, ihre Lücken zu schließen. Da braucht es neben den fachlichen Kompetenzen auf alle Fälle ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Mit Blick auf die Sommerschule im letzten Jahr würde ich aus meiner Warte als Sprachenlehrerin sagen, es waren zu wenig Fächer vertreten. Fremdsprachen kamen beispielsweise gar nicht vor. Die Frage bei denjenigen, die sich anmelden, ist auch zu stellen. Wir hatten Erfahrungen gemacht, dass Eltern ihre Kinder angemeldet haben, die im guten Bereich waren mit ihren Leistungen. Und da frage ich mich dann, ob das so zielführend ist, wenn die in den Sommerferien auch noch weiterarbeiten sollen oder müssen. Wünschenswert wäre auch eine Kooperation zwischen Schule und Nachhilfeinstitut. Das ist ja mit den Volkshochschulen am Ort jetzt auch geschehen, damit wir von Seiten der Schule vielleicht auch konkreter sagen können, wen glauben wir denn dort gut aufgehoben zu sehen. Und natürlich muss beim Betroffenen auch auf alle Fälle der Wille da sein, diese Lücken füllen zu wollen über die Ferien. Weil Ferien sind Ferien und eigentlich sollte man sich ja davon auch erholen können, was man im Schuljahr davor gemacht hat. Und gerade unter den Pandemiebedingungen, wo Erholung so viel nötiger wäre als vielleicht unter normalen Gegebenheiten, aber gar nicht klar ist, wie und in welcher Form man diese Erholung überhaupt bekommen kann über die Sommerferien.
Ja, ich möchte vielleicht gerade den Punkt Kooperation nochmal unterstützen. Ich denke, das wäre ein sehr wichtiger Schritt, dass eben eine Kooperation zwischen Schule und den entsprechenden Institutionen stattfindet. Denn wenn kein Austausch da ist über was fehlt, was muss getan werden, dann wird auch der Mehrwert dieses Sommerangebots nicht wirklich da sein. Das mal zum einen. Zum anderen denke ich, ist es wichtig, dass Eltern und Schülern nicht darauf hoffen, mit dem Nachhilfeangebot in der Sommerakademie lösen sich meine Probleme und die Probleme nur nach hinten geschoben werden. Wenn Probleme da sind, ist es wichtig, zeitnah ins Gespräch zu gehen. Es ist wichtig, zeitnah ins Beratungsgespräch mit den Lehrern und den Kollegen vor Ort zu gehen und nach gemeinsamen Lösungsstrategien bereits im laufenden Schuljahr zu suchen. Und das kann eben dann auch mit dem Peer-to-Peer-Ansatz Nachhilfe mal erst angegangen werden, anstatt eben auf ja die großen Ferien zu warten, wo es eben, wie auch meine Kollegin betont hat, auch mal wichtig ist, eine Pause einzulegen und zur Ruhe zu kommen, gerade nach diesem sehr anstrengenden Schuljahr.
Neben Fragen zum Thema Lernen, die wir jetzt ausführlich auch besprochen haben, tauchen immer wieder auch zwei Fragen auf, die so ein bisschen auf die Zukunft auch ausgerichtet sind, durch Interviews gehen oder durch die Medien gehen. Und vielleicht für Schülerinnen, Schüler, aber auch Eltern so ein bisschen mit Unsicherheit und Angst besetzt sind. Nämlich zum einen so die Frage, ist das Abitur unter Corona-Bedingungen weniger wert? Und zum anderen aber auch so die Frage, die immer wieder dann rumgeht, was die Berufsausbildung angeht oder die späteren Chancen. Ja, da geht es darum, dass manche Leute sagen, es wird weniger Einkommen geben, es wird weniger Chancen geben im Berufsleben. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich würde beiden Aussagen widersprechen und deutlich widersprechen. Wenn wir mal das diesjährige Abitur in den Blick nehmen, dann haben wir viele, viele Schüler, die überzeugende Ergebnisse erbracht haben. Wir haben viele Schüler mit einer 1 vor einem Komma. Und dabei haben wir überhaupt keinen Abfall in der Prüfungsqualität zu verzeichnen. Das heißt, die Schüler haben in einer schwierigen Situation Exzellentes geleistet und das sollte man mal als allererstes wertschätzen, was da geleistet wurde. Und was das Thema Berufsfindung, späteres Einkommen betrifft, wage ich jetzt mal die Prognose, dass es auch darauf keinen Einfluss haben wird. Wir haben besprochen, welche vielfältigen Kompetenzen und Fähigkeiten die Schüler in dieser Homeschooling-Phase und in diesem gesamten Schuljahr erworben haben. Und ich bin mir sicher, dass diese auch eben gewinnbringend eingesetzt werden können.
da wir ja an beiden Schulen, wenn ich recht informiert bin, schon im März das Abitur immer ablegen, können wir zusammenfassen, dass die Versorgung und die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr genauso gelaufen ist wie davor. Sprich, bis zu der Schließung vor den Weihnachtsferien war der Unterricht ja ganz normal und damit eben auch die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen. Ich glaube auch, dass es weder Nachteile noch Mitleidsboni irgendwie gibt, die den Schülerinnen und Schülern mit Abitur 2021 entgegengebracht werden und dass Karrierechancen eben nicht nur, wenn man jetzt vielleicht mal von NC-Fächern absieht, am Abischnitt hängen, sondern durch persönliches Engagement, durch Fleiß und vor allen Dingen auch durch Soft Skills einen Schub bekommen, der dann über den weiteren Werdegang und dann, wie der Herr Kugelmann gerade gesagt hat, auch im Zweifelsfall über Geld entscheidet, das man verdienen kann.
Ja, es ist ja schon mehrfach im Interview angeklungen, dass wir jetzt eben auch wieder in der Situation sind, Präsenzunterricht zu haben. Und nach einer recht langen Zeit im Fernunterricht ist es natürlich dann auch eine Herausforderung für alle am Schulalltag Beteiligten, sich vielleicht wieder umzustellen, sich wieder einzustellen auf den Schulalltag vor Ort. Und da würde uns interessieren, wie man vielleicht gerade auch die fünften Klassen, aber generell die Schülerschaft da gut unterstützen könnte, um diesen Wiedereinstieg gut zu meistern, vor allem eben auch aus ihrer Position heraus als Stufenleiterin.
Aus meiner Perspektive ist es ganz wichtig, ob das jetzt als Stufen- oder als Klassenleitung passiert, den Schülerinnen und Schülern Raum und Zeit für Gespräche zu geben, ihre Ängste und ihre Sorgen wahrzunehmen. Wir haben es vorhin an einer anderen Frage diskutiert und besprochen. Die häusliche Situation ist eine ganz individuelle und damit eben auch das Päckchen, was mancher Schüler, manche Schülerin zu tragen hat und mit in die Schule bringt. Im Moment, jetzt mit dieser Woche der Schulöffnungen im Rücken, haben wir zusätzlich dann noch den Faktor Tests an der Schule, was auch eine herausfordernde Situation für alle Beteiligten ist. Auch da fühlen sich manche Schüler unter Druck gesetzt, weil 2/3 der Klasse sich testen lassen wollen. Man selber aber auch welchen Gründen auch immer lieber nicht dran teilnehmen möchte. Auf alle Fälle muss in der Rückkehrphase jetzt so viel Normalität meiner Meinung nach wie möglich. Denn diese Normalität ist meiner Meinung nach auch ein Garant dafür, dass es wieder Stabilität im Leben der Schüler gibt. Nicht nur, wie wir vorhin von Frau Ergott gehört haben, bezüglich der zeitlichen Disposition eines Schultags, sondern eben auch der emotionalen. Und das ist für meine Begriffe noch viel, viel wichtiger. Wiederholungsphasen würde ich mir wünschen, dass die bewusst und lang genug eingebaut werden können, damit jeder und jede die Möglichkeit hat, individuell da seine Ziele zu erreichen. Und es sollte, habe ich vorhin schon mal gesagt, an einer anderen Stelle unser gemeinsames Ziel sein, wieder auf ein Level zu kommen. Und damit fördern wir letzten Endes nicht nur die Gemeinschaft unterhalb der Schülerschaft, sondern eben auch im Zusammenspiel zwischen Lehrer und seiner Lerngruppe.
Ja, auch unser Ziel am GGG ist es, diesen Übergang in den Präsenzunterricht so sanft wie möglich für die Schülerinnen und Schüler zu gestalten. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir in den ersten beiden Wochen auch keine Überprüfungen schreiben. Wir haben ausgesetzt, dass es 10-Stunden-Tests noch angesetzt werden in diesem Schuljahr. Es wird nur noch eine Klassenarbeit in den Hauptfächern geschrieben und alle sonstigen HÜs werden angekündigt, sodass wir den Leistungsdruck versuchen, dem Leistungsdruck entgegenzuwirken. Zum anderen müssen wir uns jetzt auch erstmal darauf besinnen, das soziale Miteinander in den Klassen zu stärken und die Klassengemeinschaft zu unterstützen. Wir hoffen darauf, dass wir, wenn es dann Richtung Sommerferien geht, uns auch einfach mal die Zeit nehmen können, an 1-2 Tagen, gerade in den 5. und in den 7. Klassen, auch mal einen Tag zu verwenden, wo wir uns nur um die Klassengemeinschaft und ja das soziale Miteinander kümmern können.
Wir haben jetzt ganz viel gehört, was an tollen Ideen entwickelt wurde seitens der Schule auch, um's Kindern, Lehrern und Eltern auch wieder leicht zu machen, reinzukommen, einzusteigen und die Zeit zu überbrücken. Jetzt wäre meine Frage noch so, was würden Sie sich wünschen von Schülern, Eltern oder Lehrern für die ersten Woche im Präsenzunterricht, aber auch für die Zeit bis zum Rest des Schuljahres?
Etwas, was ich mir eigentlich generell wünsche, und das ist ein ehrlicher Kontakt zwischen Eltern, Schülern und Lehrern. Nur wenn wir Klarheit schaffen über die momentane Situation, können wir eben auch individuell richtig handeln. Wir müssen uns austauschen über den Lernstand, wir müssen uns austauschen über die psychisch-soziale Situation von den Kindern. Die Schüler sollten eben auch, das wünsche ich mir, den Mut entwickeln, zu artikulieren, wie sie sich fühlen jetzt, wenn sie zurückkommen. Und wie sie eben Schule vor Ort wieder erleben. Und natürlich wünsche ich mir für den weiteren Verlauf des Schuljahres, dass wir zu einer Kontinuität zurückkommen, zumindest im Wechselunterricht, um einfach das Lernen wieder angenehmer gestalten zu können für unsere Schülerinnen und Schüler, die mit dem häuslichen Lernen auch Probleme hatten. Ich wünsche mir natürlich auch aus dem Blickpunkt der Lehrkraft eine schnelle Impfung des Lehrpersonals, um einfach den Infektionsschutz zu gewähren. Und ich wünsche mir auch einen Multiplikationseffekt innerhalb der Klassen, was die Testung betrifft. Das ist schon gut angelaufen. Ich wünsche mir, dass wir da doch noch einen Schritt weiter in eine noch größere Sicherheit im Klassenraum gehen können.
Auch meine Wünsche sind eigentlich relativ unabhängig von der Corona- und Pandemiesituation. Ich wünsche mir von allen Beteiligten viel Verständnis füreinander. Ich würde mir wünschen, einen Blick auf den Menschen und nicht auf den Lehrer, den Schüler, sondern auf Max und Charlotte, die das und das geschafft haben, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln, was wir gemeinsam in den zurückliegenden Wochen gemeistert haben, wie wertvoll Schule, ob das jetzt das GGG oder das EGW ist, als Ort des Lernens, des Lebens und von allen der Gemeinschaft ist. Dass wir endlich wieder die AGs starten können. Das ist allerdings natürlich damit verbunden, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen. Wäre wünschenswert, weil Schulleben besteht aus meiner Perspektive nicht nur aus Lernen und Noten und Überprüfungen, sondern von allen Dingen aus gemeinsamen Aktivitäten, die das miteinander aufleben lassen. Und was diese Woche schon schön war, ich war oft mit den Schulleitungskolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen hier vor Ort in einem stillen Haus und endlich ist wieder Leben in der Bude und man hört auch mal wieder jemanden lachen auf dem Flur und begegnet richtigen Menschen. Und das sollte einfach so lang wie möglich anhalten können.
Ja, damit sind wir auch schon am Ende eines sehr, sehr spannenden und sehr ertragreichen Interviews, wie ich finde. Und es bleibt einem dann ja immer so die Aufgabe, so ein kleines Fazit zu ziehen. Und ich muss sagen, ich musste einige Male doch sehr, sehr schmunzeln im Laufe des Interviews, aber in einem wirklich sehr positiven Sinne, denn ich glaube, was Sie beide geschafft haben, und ich hoffe, das geht vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so, ist, dass Sie mit einem immer noch sehr stark verwurzelten Vorurteil, glaube ich, aufgeräumt haben, nämlich am Gymnasium zählt nicht nur Note und Leistung, sondern es geht an unseren beiden Gymnasien zumindest um einiges menschlicher zu, als das vielleicht der ein oder andere erwarten würde. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Einschätzung, die man hier aus dem Interview rausziehen kann. In diesem Sinne möchten wir uns ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Frau Ergott, aber auch bei Ihnen, Frau Auf der Mauer, und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern wie immer weiterhin eine gute Zeit.